Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sicke Hane. Schönen guten Tag. Bei uns wird's heute digital. Algorithmen werden künftig mehr Verantwortung tragen in und manchmal sogar für unsere Leben. Welche ethischen Leitplanken sollte man also setzen? Eins unserer Themen. Außerdem, wie sicher sind unsere Daten, wenn sie von Unternehmen in die USA transferiert werden? Dazu hat die EU heute Bilanz gezogen. Wir fangen aber ganz materiell an. Weichere Rückenlehnen, mehr Bewegungsfreiheit für Schultern und Kopf. Das waren die Stichpunkte, mit denen die Deutsche Bahn heute bei ihren Kunden punkten wollte. Sie hatte zur jährlichen Vorstellung ihrer Neuerungen geladen. Die neuen ICE-Sitze sollten dabei im Mittelpunkt stehen. Der Tag wurde dann aber alles andere als wohlig weich. Als mittags nämlich Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters auftauchten, in denen war die Rede von einem hohen Verlust und abertausenden ausgefallenen Zügen im Nahverkehr in diesem Jahr. Reden wir drüber mit unserem Bahnexperten Dieter Nürnberger in Berlin. Herr Nürnberger, die Bahn hat die Meldungen schon zurückgewiesen. Wie schätzen Sie denn die wirtschaftliche Lage des Konzerns ein?
Frau Hane, es geht vor allem um die wirtschaftliche Lage des Schienengüterverkehrs der Deutschen Bahn. Es geht also um den Bereich DB Cargo und da ist die Situation seit Jahren rot. Dieser Bereich schreibt also rote Zahlen und die heutigen Meldungen zeigen, dass sich die Lage wohl noch einmal verschlechtert hat. 2018 musste ein Verlust von 190 Millionen Euro verkraftet werden und für dieses Jahr könnte die Verlustsumme sogar noch einmal steigen, obwohl sich die Konzernspitze eigentlich eine Verlustreduzierung vorgenommen hatte. Es gibt Vermutungen, dass das Minus bei DB Cargo in diesem Jahr sogar bei 300 Millionen Euro liegen könnte. Da schlägt nun also auch die abgeschwächte Konjunktur in Deutschland zu Buche. Vor allem die Automobilindustrie, ihre Zulieferer sowie die Stahlbranche fragen im Moment eben weniger Transportleistungen auf der Schiene nach. Und das ist eine Entwicklung, die sich auch schon zur Halbjahresbilanz der Bahn im Juli zeigte. Und diese schlechten Nachrichten kommen natürlich zur Unzeit, weil ja bekanntlich Bundesverkehrsminister Scheuer erst am Wochenende einen Brandbrief an die Konzernspitze verfasst hat, wo er gerade im Bereich DB Cargo Defizite wie Personalmangel, stehende Züge und schlechtes Fahrzeugmaterial aufgelistet hatte. Und die nun kursierenden Zahlen über das sich zuspitzende Minus im Güterverkehr sollen aus einem Antwortbriefentwurf des Vorstands stammen. Das allerdings weist die Bahn zurück. Eine finale Version davon gäbe es noch gar nicht.
Stichwort Personalmangel. Knapp 4000 ausgefallene Nahverkehrszüge wegen fehlender Lokführer soll es bis September gegeben haben in diesem Jahr. Geht die Bahn dieses Personalproblem denn an?
Sagen wir so, sie versucht es anzugehen, indem in diesem Jahr bereits 1500 Lokführer neu eingestellt wurden. Weitere sollen folgen. Allerdings verweisen nicht nur die Gewerkschaften im Konzern darauf, dass der Markt für Lokführer inzwischen leergefegt sei. Nun räche sich das jahrelang zu sehr gespart und auch wegrationalisiert wurde, so die Gewerkschaften. Und gerade im Nah- und Güterverkehr hat die Bahn ja auch längst Konkurrenz von anderen Schienenunternehmen. Auch die suchen händeringend Lokführer.
Immerhin verspricht die Bahn jetzt, dass bei Verspätungen und Ausfällen für Kunden es einfacher werden soll, sich ihr Geld zurückzuholen.
Ja, das ist eine der besseren Bahnnachrichten, zumindest von heute. Künftig soll das umständliche Einschicken von auszufüllenden Formularen per Post der Vergangenheit angehören. Kleine Einschränkung. Allerdings wohl erst ab 2021. Das kommt spät. Das bisherige komplizierte Verfahren haben Bahnkunden oft kritisiert. Schließlich können Bahntickets ja auch schon lange online gebucht werden. Nun also reagiert die Bahn.
Dieter Nürnberger mit Informationen und Einschätzungen zur Lage der Deutschen Bahn. Damit zu einem anderen Krisenunternehmen. Der Flugzeugbauer Boeing hat infolge gleich mehrerer Abstürze seines 737 MAX-Flugzeugs heftige wirtschaftliche Probleme. Wegen der Katastrophen verliert außerdem der Chef der Verkehrsflugzeugsparte seinen Job. Über die Quartalsbilanz in Krisenzeiten berichtet Arthur Landwehr.
Die Quartalszahlen von Boeing zeigen einen regelrechten Einbruch. Der Umsatz fiel um 21% gegenüber dem Vorjahr auf 20 Milliarden Dollar. Der Gewinn um mehr als 50% auf gut eine Milliarde. Je länger die 737 MAX am Boden bleiben muss, desto teurer wird es für den Flugzeughersteller. Die Zahlen kommen in einer Woche, in der Boeing eine wichtige personelle Konsequenz aus der Boeing 737 MAX-Krise gezogen hat. Kevin McAllister, zuständig für den Geschäftsbereich kommerzielle Flugzeuge, muss gehen. Schon zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende Dennis Muhlenberg einen Teil seiner Verantwortung verloren. Gleichzeitig war bekannt geworden, dass Piloten des Konzerns bereits vor Jahren gewarnt hatten, dass sich das Flugzeug in bestimmten Situationen chaotisch verhält. Im Konzern hat aber niemand reagiert. Entscheidend für Boeing ist nun, wann die Fluggesellschaften ihre Maschinen wieder einsetzen dürfen. Muhlenberg hatte auf der Hauptversammlung voller Optimismus gehofft, dass man schnell mit einem Software-Update die Probleme lösen könnte.
Wir wissen, was das Software-Update können muss. Das geht auf unsere Kappe und wir verbessern es. Das wird das Flugzeug künftig noch sicherer machen. Mit dieser veränderten Software wird die 737 MAX eines der sichersten Flugzeuge sein, das je geflogen ist.
So ist es aber nicht gekommen. Noch immer ist das Update nicht genehmigt. Jetzt hofft man bei Boeing, dass diese erste Hürde bis zum Jahresende genommen werden kann. Bei den Fluggesellschaften ist man da nicht so optimistisch und auch der Chef der Flugaufsichtsbehörde, Robert Sumwalt, will erst noch klären, wie viel zusätzliches Training für die Piloten notwendig ist, wie er bei einer Kongressanhörung ankündigte.
We will evaluate the training required to bring that to certify that new software system.
Und das kann dauern, wenn jeder Pilot zum Beispiel ein Simulator-Training absolvieren muss. Jedenfalls hat Boeing angekündigt, sofort nach der Freigabe der Software die Produktion der 737 MAX wieder anzukurbeln. Schließlich ist es das meistverkaufte Flugzeug des Konzerns. Man hatte die Produktion auf 42 neue Maschinen im Monat gedrosselt, will bald wieder bei 57 sein, um Bestellungen erfüllen zu können. Parallel plant Boeing allerdings, im kommenden Jahr weniger Flugzeuge vom Typ 787 Dreamliner zu bauen. Die weltwirtschaftliche Lage und Handelskonflikte seien nicht günstig für das Langstreckenflugzeug. Boeing-Chef Dennis Muhlenberg muss in der kommenden Woche im Kongress aussagen. Dabei wird er Fragen nicht nur zu Technik und Sicherheit des Konzerns beantworten müssen, sondern auch zur Firmenkultur. Eine Kultur, die anscheinend nicht auf Fehler und Probleme reagiert.
Arthur Landwehr berichtete aus Washington. Wenn Algorithmen in Zukunft unsere Autos lenken, den Wocheneinkauf erledigen, uns an den nächsten Arztbesuch erinnern oder bestimmen, ab und wann im Herbst unsere Wohnung geheizt werden müssen, dann sollten sie nicht nur schlau sein. Der Umgang mit unseren persönlichen Daten und heiklen Situationen erfordert auch ethische Maßstäbe. Die zu erarbeiten hat sich eine Kommission zur Aufgabe gemacht, die Datenethikkommission von der Bundesregierung ins Leben gerufen. Und zu welchen Schlüssen sie nach anderthalb Jahren gekommen ist, das berichtet uns jetzt Johannes Kuhn aus Berlin.
Unter welchen Umständen dürfen Patientendaten ausgewertet werden? Wann sollten dynamische Preise im Supermarkt reguliert werden, wann nicht? Und wer ist eigentlich der Eigentümer der Daten, die wir überall hinterlassen? Um solche Fragen als Gesetzgeber besser beantworten zu können, hatte die Bundesregierung eine 16-köpfige Datenethikkommission einberufen. Bei dem Gutachten, das das Gremium nun vorgelegt hat, handele es sich nicht nur um einen politischen Katalog, so Justizministerin Christine Lambrecht.
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung voranzutreiben. Und wenn wir das machen wollen und wir werden es machen, dann ist es wichtig, dass in diese digitale Zukunft die Menschen auch Vertrauen haben.
Ein Jahr lang berieten die 16 Mitglieder, von Datenschützern über Wissenschaftler bis zu Verbraucherschutz- und Wirtschaftsvertretern. 75 Empfehlungen sprechen sie nun aus. Ein Schwerpunkt liegt in neuen Prüfmechanismen. Einerseits durch ein beratendes Kompetenzzentrum für algorithmische Systeme, andererseits durch den Ausbau bestehender Kontrollinstanzen. Christiane Wopen, Medizinethikerin und Co-Sprecherin der Kommission.
Für Deutschland stellt sich die Datenethikkommission vor, dass Aufsichtsaufgaben und Kontrollbefugnisse bereits existierenden sektorspezifischen Behörden zugeordnet werden, wie beispielsweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen oder der Bundesnetzagentur oder dem Kraftfahrtbundesamt. Sie alle sollen dann aber in einem Kontrollverbund algorithmische Systeme auf nationaler und europäischer Ebene zusammenarbeiten.
Systeme, die auf Basis von Algorithmen funktionieren, sollen nach einer fünfstufigen Risikoeinschätzung klassifiziert werden. Ein Getränkeautomat basiere auch auf Algorithmen, berge aber kein Risiko, jemanden zu schädigen. Ein Online-Händler, der seine Preise ständig anpasst, nur ein geringes. Wenn besagter Automat oder Online-Händler jedoch über persönliche Daten wissen, wie zahlungsbereit ein Kunde ist und anhand dessen einen höheren Preis festlegen, ist Regulierung notwendig. Diese Regulierung kann je nach Gebiet und Kontext von einer Herausgabe der Entscheidungskriterien über eine Dauer-Live-Überprüfung bis hin zu einem Verbot führen. Zum Beispiel bei softwarebasierten Waffensystemen, die selbst über Leben und Tod entscheiden. Diese Beispiele zeigen, wie komplex das Feld ist und auch das Spannungsfeld. Denn einerseits will Deutschlands Wirtschaft führender Teil der weltweiten Datenökonomie werden, andererseits priorisiert Europa den Datenschutz. Die Kommission hat sich dabei in ihren Vorschlägen auch über das reine Datenmanagement hinausgewagt. Zum Beispiel, wenn es um sogenannte Medienintermediäre geht. Also Google, Facebook und Co., über die Menschen auch auf Nachrichten stoßen. Christiane Wopen.
Und dann kommt aber diese Funktion dazu, gesellschaftliche Debatten aus einer quasi Monopolstellung heraus zu gestalten. Und das gehört mindestens mal auf die Stufe 4. Das heißt, da muss es die Möglichkeit geben, eine gründliche Aufsicht, vielleicht sogar eine Zulassungspflicht vorzusehen. Denn hier wird Demokratie unmittelbar beeinflusst.
Ob solche Empfehlungen tragfähig sind, wird in den nächsten Monaten intensiv diskutiert werden.
Johannes Kuhn über ethische Leitplanken für künstliche Intelligenz und wie sie mit unseren Daten umgeht. Wir bleiben beim Thema Datenschutz, kommen aber zurück in die Gegenwart. Denn schon jetzt wird mit Nutzerdaten aus dem Netz viel Geld verdient. Von Facebook zum Beispiel, einer von vielen US-Digitalkonzernen, die europäische Nutzerdaten sammeln und auch in die USA überstellen. Dass sie da sicher sind, dafür soll ein Abkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten sorgen. Berechtigte Zweifel daran gibt es dennoch, denkt man etwa an Edward Snowdens Enthüllungen. Die EU-Kommission hat heute zum dritten Mal Bilanz gezogen. Paul Vorreiter hat zugehört.
Der EU-US-Datenschutzschild ist im Sommer 2016 in Kraft getreten. Er soll die Grundrechte aller Personen in der Europäischen Union schützen, deren personenbezogene Daten zu gewerblichen Zwecken an Firmen in den USA übermittelt werden, wie zum Beispiel Facebook. Damit ein Unternehmen vom transatlantischen Datenfluss profitieren kann, muss es sich zuvor zertifizieren lassen. Mit dabei sind nicht nur Digitalunternehmen, sondern auch Firmen aus traditionellen Branchen, die die Daten aus der EU zu ihren Partnern in die USA vermitteln. Jährlich prüft die EU-Kommission, wie gut dieser Datenschutzschild funktioniert. Heute, bei der Vorstellung des dritten Berichts, fällt das Urteil der EU-Justizkommissarin Jourova, kurz gesagt, positiv aus.
In a nutshell, we see a good progress.
Der Fortschritt bestehe darin, dass die US-Seite in manchen Fragen auf Empfehlungen Brüssels eingegangen sei. So würde zum Beispiel das US-Handelsministerium systematischer kontrollieren. Soll heißen, die Behörde mache zum Beispiel monatlich Stichproben bei Unternehmen, um zu sehen, ob die sich an die Regeln halten. Darüber hinaus habe die US-Seite auf starken Druck Brüssels hin auch einen ständigen Ombudsmann für Datenschutzbeschwerden von EU-Bürgern engagiert. Dass der Privacy Shield eine Erfolgsgeschichte sei, ließ die Justizkommissarin Jourova auch aus der Anzahl der zertifizierten Firmen.
Almost 5,000 companies currently participate.
Fast 5,000 Unternehmen beteiligen sich am Privacy Shield. Das heißt, dass es in den ersten 3 Jahren seines Bestehens mehr Teilnehmer gibt als im Rahmen des Vorgängerabkommens Safe Harbor. Dennoch sieht die EU-Kommission auch Verbesserungsbedarf. Unternehmen, die an dem Privacy Shield teilnehmen wollen, sollen sich noch leichter und schneller zertifizieren lassen können. Den Sprecher der FDP im Innenausschuss des Europaparlaments, Moritz Körner, überzeugt der Kommissionsbericht nicht. Er plädiert dafür, den Datenschutzschild aussetzen zu lassen, weil Daten von EU-Bürgern nicht ausreichend geschützt würden.
Sie können mich auf der einen Seite in Europa mit der Datenschutzgrundverordnung jeden Sportverein dazu zwingen, seine Mitglieder dazu aufzufordern, erstmal zu unterschreiben, bevor man die Daten nutzt, und auf der anderen Seite dann Millionen von Daten einfach so in die USA schicken. Weil derzeit gibt das Privacy Shield quasi einen Persilschein für die US-Unternehmen. Es kann einfach alle Daten übertragen werden und dadurch ist der Bürger eben nicht geschützt. Es kann doch nicht mal auswählen, ob er das möchte oder nicht.
Die Einführung des Ombudsmannes auf US-Seite ist zwar aus Sicht des FDP-Politikers im Vergleich zum Vorgängerabkommen Safe Harbor ein Fortschritt, allerdings
muss man sagen, das ist unter der Trump-Regierung jetzt der Unterstaatssekretär im Außenministerium, Keith Craig, der vorher insbesondere in dem Bereich tätig war bei Unternehmen. Also ob das jetzt die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit ist, die wir dann auf amerikanischer Seite für den Datenschutz von EU-Bürgern brauchen, das ist doch äußerst fraglich.
Die Übereinkunft zum EU-US Privacy Shield steht ohnehin auf wackeligen Beinen. Nachdem der österreichische Datenschützer Max Schrems das Vorgängerabkommen Safe Harbor vor dem Europäischen Gerichtshof zu Fall gebracht hat, ist aktuell auch ein zweites Verfahren in Luxemburg anhängig, das eine von Schrems gegründete Organisation angeschoben hat. Es geht neben EU-Standardvertragsklauseln auch um den transatlantischen Datenschutzschild. Über dessen Zukunft werden die Richter vom EuGH also entscheiden, voraussichtlich aber erst kommendes Jahr.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Die Bundesregierung hat die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel für den frei werdenden Direktoriumsposten bei der Europäischen Zentralbank nominiert. Und damit beginnt die Wirtschaftsnachricht mit Sina Fröndrich.
Schnabel ist Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität in Bonn und gilt als Expertin für Bankenregulierung und Finanzkrisen. Die Euro-Finanzminister müssen die Personalie noch bestätigen. Schnabel würde dann auf Sabine Lautenschläger folgen, die Ende des Monats ausscheidet. Das sechsköpfige Direktorium der EZB führt die Geschäfte der Notenbank. Morgen steht die letzte EZB-Sitzung unter Leitung von Mario Draghi an, dessen Amtszeit kommende Woche endet. Wie gut führte er die EZB? Viele Beschäftigte äußerten in einer Umfrage der hauseigenen Gewerkschaft Skepsis. 58% der Befragten erklärten, bei Einstellungen sei es nicht transparent zugegangen. Bessere Zustimmungswerte bekam Draghi für seine lockere Geldpolitik. Wie geht es der deutschen Landwirtschaft? Das beantwortet der agrarpolitische Bericht der Bundesregierung. Demnach haben zwischen 2010 und 2016 fast 24.000 Betriebe aufgehört. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeigte sich damit nicht zufrieden. Besorgt äußerte sie sich auch über die gestiegenen Kaufpreise für Acker- und Weideland. Schuld daran seien Spekulanten.
Wir haben außer landwirtschaftliche Investoren, die mit Ackerland spekulieren, gerade in den neuen Bundesländern. Und das ist nicht nur eine kleine Warnung, das ist alarmierend, was dort läuft.
Die Kaufpreise haben sich von 2009 bis 2018 auf das 2,3-fache erhöht. Die Bundesregierung hat außerdem einen CO2-Preis auf Sprit, Heizöl und Gas auf den Weg gebracht. Ab 2021 werden für eine Tonne CO2 10 Euro fällig. Dem grünen Abgeordneten Oliver Kriescher geht das nicht weit genug.
Ich fürchte, das Ganze wird so enden wie die Pkw-Maut. Es wird eine Klage geben und in 2-3 Jahren wird die Koalition mit diesem Projekt scheitern.
Zudem soll der Einbau neuer Ölheizungen ab 2026 verboten werden. Wer seine Ölheizung durch etwas Klimafreundliches ersetzt, soll dafür eine Förderung bekommen. Auch das Thema Grundrente stand heute wieder auf dem Plan, doch ein Spitzentreffen von Union und SPD brachte erneut keine Einigung, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Kommenden Donnerstag steht das nächste Gespräch an. Der Fahrdienstvermittler Uber darf seine App zur Mietwagenvermittlung in Deutschland nicht mehr einsetzen. Der Dienst UberX verstoße gegen das Personenbeförderungsgesetz, heißt es in einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln. Geklagt hatte ein Kölner Taxiunternehmer. Die Entscheidung fiel bereits im Juli, wurde aber erst jetzt bekannt. Wir hatten die Bahn schon im Programm. Am Freitag beschäftigt sich der Bundestag mit der geplanten Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets. Die könnte dazu führen, dass das Fernbusangebot kleiner wird. Das Unternehmen Flixbus rechnet mit einem Wettbewerbsvorteil für die Bahn, der so immanent sei, dass ein Drittel des Fernbusnetzes eingeschränkt werden müsste.
Wirtschaftsnachrichten von Sina Fröndrich. Softwareentwicklerin, Werbetexter, Blogger oder Onlinehändler. In manchen Berufen muss man heute nicht mehr in ein klassisches Büro fahren, um die anfallende Arbeit zu verrichten. Es reichen meist ein Laptop und ein Internetanschluss. Arbeiten zu Hause passt aber auch nicht in jede Lebenssituation und zu jedem Charakter. Deshalb gibt es in vielen Metropolen weltweit sogenannte Coworking Spaces, Büros zur Miete für Freiberufler, manchmal auch für Mitarbeiter von Firmen, die viel unterwegs sind. Ein international bekannter Vermieter solcher Räume ist WeWork. Der muss jetzt mit einer Milliardenspritze gerettet werden. Ist die schöne neue Arbeitswelt also wirtschaftlich nicht tragbar? Mischa Erhardt dazu.
Der WeWork-Gebäudekomplex in Frankfurt duckt sich quasi ein wenig unter den benachbarten Zwillingstürmen der Deutschen Bank. Im Eingangsbereich sitzt eine junge Frau hinter einem Tresen und öffnet die Glasschranken für WeWork-Kunden, die hier einen Arbeitsplatz oder Büroräume gemietet haben. Hinter den Glasschranken ein offener großer Raum. Durch die silbernen Rohre unter der Decke versprüht er Fabrikcharme, gepaart mit lockerem Büroambiente. Kurzum, es herrscht hier ein Hauch von Start-up-Atmosphäre.
Man sieht schon sehr viele junge Leute und Musik läuft auch im Hintergrund, Tischtennisplatten. Es hat einige Vorteile, diese Loungen, die es gibt, sieht ein bisschen aus wie ein Wohnzimmer-Atmosphäre. Aber letztendlich macht jeder so sein Ding,
sagt eine WeWork-Nutzerin. Sie sitzt in dem Gebäude in einem Büro der eigenen Firma mit 15 weiteren Kolleginnen und Kollegen. Unkompliziert Büroräume vermieten, gerade für junge und sich entwickelnde Unternehmen, das ist die Kernidee von WeWork.
Die haben sich Gebäude gesichert, die zum Teil jedenfalls kein anderer wollte.
Sagt Klaus-Rainer Kirchhoff, Kapitalmarktexperte und Chef der Beratungsgesellschaft Kirchhoff.
Haben die recht gut zurechtgemacht und haben dann anfangs ja vor allem an junge Unternehmen vermietet, die dann die Möglichkeit hatten, zum Beispiel einfach ein paar Schreibtische zu mieten. Dann hatten sie aber die Möglichkeit, die Besprechungsräume mitzunutzen, den Service mitzunutzen etc. Das ist schon mal grundsätzlich eine sehr gute Idee. Dann ist das aber sehr stark expandiert und mittlerweile haben die so viele Räumlichkeiten unter Vertrag, wo sie halt regelmäßig zahlen müssen, egal ob die besetzt sind oder nicht besetzt sind. Und das kann ganz schnell auch zu einer echten Krisensituation führen.
Und die ist nun spätestens da. Laut Bloomberg sieht sich das Unternehmen mit künftig zu zahlenden Mieten in Höhe von 47 Milliarden Dollar konfrontiert. Der japanische Tech-Investor SoftBank hat WeWork nun eine weitere Finanzspritze von 9,5 Milliarden Dollar gegeben. Denn sonst wären die bereits investierten Milliarden von SoftBank wahrscheinlich verloren gewesen. Mit tiefroten Zahlen und nach einem gescheiterten Börsengang haben sich die Probleme von WeWork in jüngster Vergangenheit potenziert. Galt WeWork bis vor kurzem noch als eines der erfolgreichsten Start-ups der Welt mit geschätztem Börsenwert von 47 Milliarden Dollar, sind es heute nur noch geschätzte rund 8 Milliarden Dollar.
Und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Rolle der Banken auch mal kritisch beleuchtet werden muss, die ja mitverantwortlich dafür sind, zu einer vernünftigen Bewertung zu kommen. Und wenn man dann sieht, dass innerhalb von wenigen Tagen der Wert schon mal auf die Hälfte schmilzt, dann fragt man sich, wer ist eigentlich der Experte, der sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und zu solchen Bewertungen gekommen ist, die dann den Investoren vorgegaukelt wurden.
Die Schieflage bei WeWork aber ist schließlich vor allem eine schlechte Nachricht für die Beschäftigten. Denn das Unternehmen hat bereits angekündigt, 2000 Stellen abzubauen, um die Kosten irgendwie in den Griff zu kriegen.
Misha Erhardt über die Rettung von WeWork durch SoftBank vorläufig. Wir kommen zum Börsenbericht, heute mit Claudia Werle und der täglichen Brexit-Fieberkurve in Frankfurt.
Ja, viele hier an der Börse wollen eigentlich nur noch eines, wissen, wie es weitergeht. Bis zum 31. Oktober ist es nicht mehr lange hin, was an dem Tag passiert. Was danach passiert, alles ist noch möglich. Der Brexit ist aber nur ein Thema, der hier auf dem Parkett für Gesprächsstoff sorgt. In diesen Tagen liegen auch viele Unternehmen ihre Bilanzzahlen vor. Es sind vor allem Konzerne aus den USA, doch daraus lassen sich durchaus Rückschlüsse ziehen. Beispielsweise, wie es um die gesamte Branche bestellt ist, was das für die Konkurrenz heißt. Und von daher werden einige von den Geschäftszahlen auch hier sehr genau beobachtet. Der DAX jetzt kurz vor Handelsschluss 0,4% im Plus, er steigt auf 12.804 Punkte.
Zu diesen Unternehmen aus den USA dürfte Boeing gehören. Wir haben berichtet, Chef weg, Quartal dahin, um es mal zusammenzufassen. Wie sehen die Anleger das?
Also inzwischen sind die Aktien im Plus über 2%, deutlich über 2%. Man darf aber nicht vergessen, die Papiere haben am Freitag und auch am Montag bereits deutlich nachgegeben. Der Abwärtstrend ist also etwas gestoppt. Gut, was da unternehmensintern passiert, ist das eine. Einfach sind die Zeiten für die gesamte Branche aber nicht. Der Zeitdruck ist beispielsweise immens, in der die Hersteller mit neuen Techniken und mit neuen Produkten auf den Markt kommen sollen. Das sind einfach Fehler vorprogrammiert. Mit denselben Problemen hat ja auch der Konkurrent Airbus zu kämpfen. Airbus-Aktien im MDAX 1% im Minus.
Und bis auf den Boeing-Verkehrsflugzeug-Chef gab es noch andere ganz aufschlussreiche Personalien von Unternehmen heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, wo Bill McDermott hingeht.
Ja, der macht seinen Platz frei für zwei jüngere Kollegen. Jetzt ist auch klar, wo er hingeht, nämlich zurück in seine amerikanische Heimat zum Cloud-Unternehmen ServiceNow. Das ist ein Unternehmen, das Software-Dienstleistungen für Dritte erbringt. Bill McDermott löst dort den bisherigen Chef John Donahoe ab. Der wird Mitte Januar Vorstandschef beim Sportartikelhersteller Nike. Warum Chefs gehen? Gut, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Im Fall von Boeing war man halt mit dem, was im Unternehmen passiert ist, nicht zufrieden. Der Weggang von Bill McDermott bei SAP, der kam ziemlich überraschend.
Bei den Autozulieferern, da gehen vor allem viele Mitarbeiter, die stecken in der Krise. So hat Conti gestern eine große Abschreibung in diesem Jahr angekündigt. Gibt es heute ein Nachbeben?
Ja, die Aktien zwar zwischenzeitlich oder sind zwischenzeitlich sogar ins Plus gekommen. Aktuell sehen wir wieder ein Minus von mehr als 1%. Gut, Conti zieht die Konsequenzen, will sich neu aufstellen. Das kommt hier an der Börse gut an. Continental ist aber nicht der einzige Konzern, der in der Branche wirklich mit Problemen zu kämpfen hat.
Und dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro aktuell bei $1.1120, die Umlaufrendite von -0,38 auf -0,41% gesunken und der Goldpreis aktuell $1.493,95.
Der Börsenbericht aus Frankfurt kam von Claudia Werle. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft endet, gleich in Kultur heute. In Paris öffnet die große Leonardo-Jubiläumsschau. Damit gute Unterhaltung. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Abend noch und tschüss.